Ich lese das Schriftwort aus Johannes 1, ab Vers 35, nach der Einheitsübersetzung. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen: Kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Johannes, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das bedeutet Petrus, Fels. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Da sagte Nathanael zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagte zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn: Sieh, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres als dieses sehen. Und er sprach zu ihm: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.
Wir haben einen Text aus der ersten Jüngerberufung aus dem Johannesevangelium gehört. Und die Frage ist: Wie funktioniert das eigentlich, dass man Christ wird? Jedenfalls nicht so. Das kann ich als Pastor der Gemeinde sicher sagen, dass man hier sein Kind segnen lässt, es 10 bis 12 Jahre später zum biblischen Unterricht anmeldet. Und am Ende ist dann ein Christ rausgekommen. So geht das nicht. Ein Christ ist jemand, und das machen diese ersten Jüngerberufungen deutlich, ist einer oder eine, der oder die hinter Jesus herläuft, mit ihm zusammenlebt, mit ihm spricht, auf ihn hört. Wie das ein amerikanischer Prediger mal gesagt hat, einer, der im Staub des Rabbi läuft. Das waren am Anfang gerade mal 12 junge Männer. Und heute Morgen geht es um die Frage: Haben wir eine Botschaft für die Welt? Und wenn ja, welche? Und wie werden wir eigentlich Botschafter? Wie lernt man eigentlich Jesus kennen? Wir haben die ersten Jünger Jesus kennengelernt. Und unser Predigttext will uns genau dabei helfen, herauszukriegen, wie das funktioniert. Und in unserem Text finden wir 5 Elemente, die beim Kennenlernen Jesu damals und auch heute noch eine Rolle spielen. Das erste ist, jemand gibt uns einen Tipp. Wie dankbar ist man doch für gute Tipps? Als wir vor vielen Jahren, 1993, von Lüdenscheid damals nach Braunschweig zogen, hat uns jemand aus der Gemeinde einen Stadtplan geschenkt. Und auf diesem Stadtplan, also das war die Zeit vor Google Maps, so, ne? Also, dass man das einordnen kann. Auf diesem Stadtplan war eingezeichnet, wo wir alle wichtigen Einkaufsmärkte, Ärzte, Reparaturwerkstatt, Schule, Kindergarten und Kinos und noch mehrere Sachen finden konnten. Das war ein super Willkommensgeschenk hier für uns damals in Braunschweig. Als wir nach 19 Jahren dann, nachdem wir wieder Braunschweig verlassen hatten, nach 19 Jahren zurückkamen, haben wir wieder wertvolle Tipps bekommen, welchen Ärzten wir unser Vertrauen schenken können, wo wir ruhigen Gewissens hingehen können. Das ist ja dann, jetzt wo man ein bisschen älter geworden ist, schon ein sehr wichtiger Tipp. Wieder waren wir dankbar über die guten Tipps. Zugegeben, die beiden jungen Männer im Gefolge des Johannes des Täufers übrigens, also das stand ja jetzt nicht dabei, es war Johannes der Täufer, das waren seine Jünger sozusagen. Jesus hat sie nicht abgeworben, aber sie haben sozusagen von Johannes zu Jesus gewechselt. Sie hatten sich Johannes dem Täufer angeschlossen, einem nicht gerade leisen Bußprediger, der die Menschen zur Umkehr aufruft. Und auch vor der Kritik an den Mächtigen hat Johannes nicht zurückgeschreckt. Er fordert uns zur Umkehr. Das war übrigens das Thema letzte Woche, am Anfang der Allianzgebetswoche, auch hier bei uns. Es gibt so Zeiten, in denen Menschen merken, so kann es nicht weitergehen. Da muss sich irgendwas ändern. Und ich glaube, dass wir in so einer Zeit leben, wo das auch wieder so ist. Und dass ihr genau wisst, dass das Leben mehr ist als Schlafen, Essen, Arbeit, Studium, Schule und hier und da mal ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, dass Gott uns Menschen eben genau so geschaffen hat, dass unsere Seele sich in seiner Nähe ausruhen kann, chillen kann, erfrischt wird oder altdeutsch gesagt erquickt wird, wie es in Psalm 23 heißt. Hier ist es also Johannes der Täufer, der den beiden den Tipp mit Jesus gibt. Die Formulierung, siehe oder sieh, das ist Gottes Lamm. Die hört sich für unsere Ohren heute ein bisschen komisch an, aber die Menschen damals wussten sofort, das ist der, der alles, was zwischen mir und Gott steht, alle Schuld und allen Mist auf seine Kappe nimmt. Übrigens ist er immer noch derjenige, der auch meine und deine Schuld und meinen und deinen Mist auf seine Kappe nimmt. Ich weiß nicht, wer euch den Tipp gegeben hat oder gibt, aber ich weiß, dass eine Vielzahl der Menschen, die heute Morgen hier zusammen sind, jemanden nennen könnten, der sie mal eingeladen hat. Der gesagt hat, komm, schau's dir doch mal an. Jemanden, der etwas von seinem Glauben weitergegeben hat, der auf Jesus hingewiesen hat. Und mir fallen sofort die Leute wieder ein, die mich vor 47 Jahren darauf hingewiesen haben. Du suchst nach Sinn? Schau doch mal dahin. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, diese Tipps weiterzugeben. Erstens, jemand gibt uns einen Tipp. Zweitens, Jesus lädt ein, kommt und seht. Als die beiden jungen Leute auf den Tipp hörten und hingegangen sind und Jesus begegneten, kommt es zu einer interessanten Begegnung. Als erstes steht da, dass sie ihm nachfolgen, also ihm hinterhergehen. Er dreht sich um und fragt sie, was sie wollen. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Die Neues Leben Übersetzung sagt, was wollt ihr? Warum lauft ihr mir hinterher? Was wollt ihr? Worum geht's euch? Es scheint fast so, dass es Jesus komisch ist, dass sie ihm hinterhergehen, dass sie ihm nachfolgen, wie es hier heißt. Und sie antworten nicht so, wie Petrus das später mal gesagt hat, ah, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes oder so, sondern dafür ist noch ein bisschen zu früh. Sie stellen eher eine Gegenfrage und sagen, wo wohnst du? Und Jesus sagt, kommt und seht. Mit anderen Worten, er merkt, dass sie Interesse haben, mit ihm zusammen sein wollen und er lädt sie ein. Es wird kein Wort in der Bibel darüber verloren, was sie miteinander geredet haben und was sie bei Jesus zu Hause gemacht haben. Ich nehme an, dass sie nicht Karten gespielt haben. Was heißt das für uns? Ich glaube, Jesus wohnt in unseren Gemeinden. Nicht im Gemeindehaus, sondern da, wo Christen zusammenkommen. Wir sprechen diese Einladung aus, kommt und seht. Und wir wissen auch, dass in unserer Wohnung nicht alles perfekt ist. Dass das ein oder andere an Stellen liegt, wo sie nicht liegen sollen. Da gibt es so manche Dreckacke oder manche Rumpelkammer. Es muss auch nicht immer wie geleckt aussehen. Liebe Gemeindeglieder, liebe Lifebase-Jugendgruppe, liebe Kleingruppen, liebe Senioren und liebe was weiß ich für Gruppen, zeigt Menschen die Wohnung Jesu. Nehmt sie mit ins Wohnzimmer und vor allen Dingen nehmt sie mit ins Esszimmer. Öffnet ihnen euer Leben. Gut essen, Zeit miteinander verbringen und Fragen zu beantworten. Wie viele Fragen sind da unausgesprochen? Jesus lädt ein, kommt und seht. Dritter Gedanke, jemand führt uns zu Jesus. Die Zeit, die die beiden nun selbst mit Jesus verbracht hatten, hat sie so von ihm überzeugt, dass es für sie das Natürlichste auf der Welt war, zu sagen, hey, das müssen wir weitererzählen. Sie erzählten anderen von Jesus, jedenfalls Andreas tat es, von dem lesen wir es. Er erzählt es seinem Bruder Simon, der später der Petrus wurde, und lässt ihn wissen, was sie mit ihm erlebt haben. Und Petrus lässt sich darauf ein und lässt sich zu Jesus einladen. Wenn das doch immer so einfach wäre, denkt man dann unwillkürlich. Manchmal geht es so, übrigens auch unter leiblichen Geschwistern. Nicht immer, eher selten, aber es geht auch so. Es gibt immer wieder Beispiele dafür. Aber es funktioniert eben nur dann, wenn Gott die offene Tür und den richtigen Zeitpunkt dafür schenkt. Und dann finde ich sehr wichtig, dass es zu einer tiefen und persönlichen Begegnung zwischen Jesus und Simon kommt, wo schon deutlich wird, was aus diesem Simon einmal werden wird. Ein Fels, ein Grundstein, eine Basis für die erste Gemeinde. Er führte ihn zu Jesus und Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus, Fels. Die, die die Evangelien gut kennen, wissen natürlich, was noch alles dazwischen liegt, bis Simon zu dem Petrus wird, den Jesus hier schon in ihm sieht. Wie wichtig ist es doch, wenn wir im anderen sehen, was in ihm oder ihr steckt, was innen drin ist und nicht nur das, was vor Augen ist. Und so finde ich es an dieser Begegnung auch wichtig, dass wir Menschen nicht nur nach ihrer äußeren Erscheinung beurteilen. Fischer begegnet Rabbi, Rabbi begegnet Fischer. Und dazu gehört natürlich auch Kleidung und Bildung. Aber Jesus überwindet äußerliche Unterschiede. Jesus dringt in den Kern vor, sortiert nicht in Schubladen und hakt Leute nicht einfach ab, weil sie euch vom Äußeren irgendwie komisch vorkommen. Oder denkt, der ist nicht auf meiner Ebene, nicht auf meiner Stufe, höher oder tiefer, ist völlig egal. Lehnt das nicht ab. dringt zum Kern vor. Später sammelt er eine bunte Schar der unterschiedlichsten Zeitgenossen um sich. An ihnen zeigt er beispielhaft, dass Gemeinde mit all den verschiedenen Charakteren, Gehaltsklassen, Begabungen, Parteibüchern, Geschmäckern und so weiter klappen kann, wenn er das Zentrum, wenn er das Haupt ist. Jemand führt uns zu Jesus. Der vierte Gedanke: Vorurteile sind überwindbar. Für Philippus, der auch in dem Text jetzt vorkommt, habe ich keinen extra Punkt gemacht, weil diese Begegnung so schlicht ist. Sie ist auch nur der Vorläufer für Nathanael, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Also Philippus wird von einigen Jüngern auch kurz und schmerzlos dann zu Jesus geführt und dann von Jesus aufgefordert, ihm zu folgen, und er tut es einfach. So schlicht kann es auch manchmal gehen, wunderbar. Aber bei Nathanael war das anders. Philippus traf Nathanael und sagt zu ihm: Hey, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Da sagt Nathanael zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn: Ah, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm: Hä, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unterm Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unterm Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres als dieses sehen. Und er sprach zu ihm: Amen, Amen. Ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Philippus' Freund Nathanael ist ein anderes Kaliber. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist eine schlichte Gegenfrage. Wenn man schon vom Messias spricht, und das weiß doch jedes Kind, auf jeden Fall alle Synagogen, Kindergottesdienstkinder, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und einzig und allein in Bethlehem geboren wird und niemals irgendwo aus diesem Provinznest namens Nazareth kommen kann. Ich will jetzt nicht die lange Latte von Gründen auflisten, die in unserem Kopf sein könnten, dass es Jesus nun mal bestimmt nicht sein könnte, der dieser Welt das Heil bringen wird oder gebracht hat. Der verstorbene langjährige Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein hat es sich quasi zur Lebensaufgabe gemacht, bei allen möglichen Gelegenheiten die Sündenregister der Kirche und das Krankmachen des Glaubens in einer seiner Titelgeschichten zu veröffentlichen. Viele gute, rationale, nachvollziehbare Argumente. Leider hat er, soviel ich weiß, keinen Philippus gehabt, der ihn trotzdem mit zu Jesus genommen hat. Und in dieser Begegnung von Jesus den Spieß umdreht und sagt, dass er ihn gesehen hat und erwählt hat. Da liegt so viel daran, das darfst du nicht vergessen, nämlich, dass Jesus ein Auge auf dich geworfen hat. Ich habe dich gesehen. Jesus hat ein Auge auf dich geworfen. Und das nicht, weil du der Überflieger oder die Überfliegerin der Nation bist. Vergiss es nie. Jesus hat ein Auge auf dich geworfen. Komm und sieh. Siehe, ich habe dich gesehen. Feigenbäume sind bei uns nicht so groß, dass man da drunter sein kann, sind eher Büsche. Aber ich habe dich unter der Buche gesehen, als du da auf der Parkbank saßt. Ich habe dich da unter dem Eichenbaum gesehen, wie du geknutscht hast. Ich habe dich gesehen im Freibad, als du da auf deinem 1 Meter mal 1,90 Meter großen Decke gelegen hast. Ich habe dich beim Schneeschaufeln sehen. Jesus sieht uns. Er hat ein Auge auf uns geworfen. Der letzte Gedanke: Ihr werdet den Himmel offen sehen. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Also das kann ich euch natürlich nicht versprechen, aber Jesus verspricht es euch. Wann steht der Himmel offen und was ist damit gemeint? Nun, diese Formulierung taucht einige Male auf und ich nenne zwei Beispiele. Das erste ist, als Jesus die armseligen Brote und Fische in seine Hand nahm und zum Himmel aufblickte. Und dann sieht er den reich gedeckten Tisch des Vaters. Und er betet darüber und 5000 Männer plus alle Angehörigen werden satt. Und das zweite, als der Zöllner Zachäus, in dem alle Menschen nur den Giftzwerg sehen, als er ihn aufnimmt und er dafür kritisiert wird, sagt Jesus, es wird Freude sein im Himmel über einen Menschen, der Buße tut. Diese beiden Beispiele haben mit unserem Leben zu tun. Wir sehen den Himmel offen, wenn wir nicht nur auf das Wenige schauen, was wir haben und was wir können. Wenn wir den Blick nach oben richten, sehen wir Gottes Reichtum und seine Möglichkeiten. Und dabei wollen wir uns gegenseitig helfen. Und auch dabei im anderen eben nicht nur den Giftzwerg, den Großkotz, den Sprücheklopfer, die Gewitterziege und was auch immer zu sehen. Jeder von uns hat so viele Fragen und so viele vernünftige Fragen. Behaltet euch dieses Nachbohren. Bleibt dran, wenn ihr etwas nicht verstanden habt. Oder fangt damit an. Dieses es genau wissen wollen, geht der Sache nach, besonders der Sache mit Jesus auf den Grund. Hakt nach und gebt euch nicht mit frommen Floskeln zufrieden. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Was für eine Botschaft. Was für tolle Botschafter dürfen wir sein mit dieser tollen Botschaft. Nimmt sie mit, diese 5 Punkte. Nehmt gute Tipps von Leuten an, die mit Jesus leben, beziehungsweise gebt gute Tipps an Leute weiter, die euch wichtig sind und bei denen ihr merkt, dass sie auf der Suche sind. Hört hin, wenn Jesus sagt, kommt und seht. Bringt andere zu Jesus, wenn ihr erkannt habt, was er für euch getan hat. Und vergesst nie, Jesus hat ein Auge auf dich geworfen. Und erwartet viel von Jesus. Und ihr werdet den Himmel offen sehen. Amen. Jesus, deswegen gehört dir mein Leben und mein Lobpreis.